NDR 1 Welle Nord. Zur Sache.
Zur Sache ist hier auf NDR 1 Welle Nord, heute live aus dem Hafen von Büsum im Kreis Dithmarschen, denn heute Abend geht es um Krabben. Nach dem Preishoch vor rund einem Jahr sind die Lager voll und die Preise im Keller und das geht den Fischern an die Existenz, sagte André Clausen dem Schleswig-Holstein-Magazin. Darüber wollen wir heute Abend sprechen mit Büsums Bürgermeister Hans-Jürgen Lüthier. Moin.
Moin, Herr Schaar.
Mit Dirk Sander von der Erzeugergemeinschaft der Krabbenfischer. Moin.
Hallo, moin.
Und mit Hans-Ulrich Rösner vom WWF in Husum.
Moin.
Und ich bin Jörn Schaar. Moin. Hier ist zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Krabben, Delikatesse zum Schnäppchenpreis. Das ist heute unser Thema. Und für den Laien klingt das ja erstmal irgendwie absurd. Vor einem Jahr um diese Zeit gab es fast überhaupt keine Nordseegarnelen. Der Kilopreis ist raufgegangen bis auf knapp 11 Euro. Und den Fischern ging es eigentlich ganz gut damit. Jetzt seit Herbst explodieren die Bestände richtig. Von einer Woche auf die andere waren die Krabben da. Und jetzt haben die ersten Fischer Angst um ihre Existenz, weil sie nicht mehr rausfahren können. Dirk Sander von der Erzeugergemeinschaft Deutscher Krabbenfischer. Was ist denn eigentlich das Problem gerade?
Das Problem ist eigentlich, die Natur hat das letztes Jahr zu gut mit uns gemeint. Das erste halbe Jahr waren fast keine Krabben da, aber wir kriegten sie gut bezahlt. Und dann plötzlich, aus unerfindlichen Gründen, ist die Krabbe aufgetaucht. Und dann haben die Händler sich ihre Lager voll gemacht, weil die ja jahrelang nichts hatten und jetzt gedacht haben, oh, lass uns erst mal einpacken, wer weiß, wie lange die Geschichte dauert. Und dann ging es aber weiter, die Geschichte. Die Krabben blieben da. Und dann irgendwann waren die Lager voll und dann kam Nachricht vom Großhandel, wir nehmen keine mehr.
Und dann ist aber ja nicht das Problem, dass man die Krabben nicht loswerden würde, sondern die Lager sind voll, heißt einfach, sie werden, also die gehen ja danach nach Marokko, wenn sie gefangen sind, werden eingefroren, gehen nach Marokko, da werden sie gepoolt, dass sie einfach in Marokko nicht genug Leute haben, die Krabben dann aus der Schale holen können, richtig?
Nein, als das gut lief, da waren 4000 Schälerinnen in Marokko so ungefähr. Und dann 3 Jahre keine Krabben, dann hat man das bis auf 800 Leute runtergefahren. Die hatten ja nichts zu tun. Und plötzlich explodiert die Natur und jetzt kriegen wir sie nicht geschält. Das ist, Verkauf ist gut, aber entschält muss es wieder aufgebaut werden.
Und jetzt haben wir von einigen Hörern den Kommentar bekommen, Mensch, warum verkaufen die denn nicht einfach direkt die Krabben? Also man könnte ja einfach sagen, ich fahre mit meinem Kutter raus, mache mir den Tank voll und dann stehe ich im Hafen. Und hier ist ja in Büsum auch ein Kollege, der das genauso macht. Der hat dann so eine Wanne voll Krabben und verkauft die direkt. Wäre das eine Option?
Nein, überhaupt nicht. Eine Wanne voll Krabben, gucken sich die Kutter hier an. Wenn da jeder am Tag mit 1000 Kilo kommt, so viele Menschen gibt das gar nicht in Deutschland, dass sie die alle essen können. Das ist keine Option, überhaupt nicht.
Aber es heißt auch immer, also ein großes Problem für die Fischer ist nicht nur, dass sie nicht rausfahren dürfen, dass sie also in Anführungszeichen, ich sag's mal ganz doof, Langeweile haben, sondern die haben ja auch Kosten dadurch. Es ist ja nicht so, dass sie nicht gerne rausfahren würden. Die müssen Sachen bezahlen, die Betriebskosten laufen auch in der Fangpause weiter. Was sind das für Kosten? Ich denke gar nicht groß an Summen, sondern einfach mal, dass wir mal überlegen, was muss ein Fischer eigentlich bezahlen? Wofür braucht er die Krabbe sozusagen?
Naja, erstmal muss er selbst leben. Zweitens sind noch nicht alle Kutter bezahlt, überhaupt bei den jungen Leuten nicht. Dann hat man investiert, Maschinen und sowas, die noch abbezahlt werden müssen. Dann kommen Hafengebühren dazu. Und was eigentlich das meiste ist, wenn man selbstständig ist, Krankenversicherung, Rentenversicherung und den ganzen Kram. Und man kann die Decksleute auch nicht entlassen, denn nachher geht die Fischerei weiter und man hat keine Leute mehr. Also muss man die weiter bezahlen. Und das sind natürlich enorme Kosten und das über mehrere Wochen ist sehr schwierig.
Die Großhändler sind da ja auch nicht so ganz einheitlich in der Fangpause, zum Glück möchte man fast sagen. Die haben ja unterschiedliche Zeiträume. Haben Sie eine Orientierung, wie die Unterschiede da sind?
Ja, also ungefähr habe ich das im Kopf. Also eine Firma macht 2x3 Wochen und dann ist eine dabei, die machen sogar 9 Wochen und welche sind dabei, die machen eine Woche fischen, eine Woche nicht, das ist, aber die dürfen nicht miteinander reden, dann hat man das Kartellamt wieder. Das geht einfach nicht. Genau wird man das nie hinkriegen, aber sind alle betroffen eigentlich.
Ja, einige nicht, das weiß ich zufällig. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der sagte, ich habe hier niemanden im Rücken, ich fische, wie ich will. Aber was machen denn die anderen, die jetzt nicht rausfahren können? Müssen die wirklich einfach nur den ganzen Tag, was heißt, die Motoren überholen und die Kutter anpinseln?
Ja, mehr kann man nicht machen. Man kann versuchen, auf Seezungen, Schollen und sowas zu gehen, aber die sind sehr weit draußen. Die fangen erst ab 80 Seemeilen an, wo der Fisch wieder zu fangen ist. Und diese kleinen Kutter dürfen nur 35 Seemeilen raus, also ist auch keine Option. Und hier an der Küste sind durch wärmeres Wasser, Seehunde, was weiß ich, sind wenig Fische. Also wir müssen von Krabben leben.
Das müssen wir uns heute noch ganz genau erklären lassen. Es war ein erster Einblick in die Materie. Gleich soll das gehen um die Bedeutung von Krabben und Kuttern für den Tourismus. Hierbei zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. 18:17 Uhr. Hier ist NDR 1 Welle Nord mit dem Schleswig-Holstein-Service. Vorsicht bitte auf der A24 Berlin Richtung Hamburg. In Höhe Hamburg-Jenfeld steht ein defektes Fahrzeug. Sie hören zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Unser Thema ist heute Krabbenfleisch, eine Delikatesse zum Schnäppchenpreis. Und dazu mussten wir regelrecht in die Krabbenhauptstadt von Schleswig-Holstein fahren, hier nach Büsum. Hier liegen inzwischen auch die Kutter aus dem geschlossenen Hafen von Friedrichskoog. Und wenn man nachmittags hier längs schlendert, dann sieht man nicht nur viele Urlauber und Tagesgäste mit Krabbenbrötchen, sondern viele kommen auch ganz gezielt hier in den Hafen, um Fotos zu machen von den Krabbenkuttern. Bürgermeister Hans-Jürgen Lüthier, wie groß ist denn die Bedeutung der Krabbenkutter für den Tourismus hier in Büsum?
Ja, die Bedeutung der Krabbenkutter an sich ist sehr groß. Die Krabbe ist ja das Wahrzeichen von Büsum. Wenn man außerhalb Schleswig-Holsteins kommt, man redet nicht von Krabben, von Greziler Krabben oder von Husumer Krabben, sondern man redet von Büsumer Krabben. Also Büsumer Krabben ist in aller Munde und deswegen ist die Krabbe und auch der Hafen natürlich und auch ein lebendiger Hafen ganz, ganz wichtig für uns.
Wie ist denn das Feedback von den Urlaubern? Mit was für einer Erwartungshaltung kommen die vielleicht an hier?
Ja, mit der Erwartungshaltung natürlich, dass sie einen lebendigen Hafen vorfinden und kein, ich sage mal in Tüdelchen, kein Disney World, also keine Show, kein Fake. Hier ist ein richtiger Hafen, hier wird richtig gearbeitet, hier wird richtig umgeschlagen, umgesetzt. Und das ist für den Gast ganz wichtig, dass er auch den Fischer bei der Arbeit zugucken kann, dass er sieht, wie die Schiffe rein- und rausfahren. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein ganz wichtiges Element in unserem Tourismus.
Und fließt das auch in die Vermarktung von Büsum als Urlaubsort mit ein oder bringen die Gäste da schon die Erwartung mit, wie ich fahre an die Nordsee, natürlich gibt es da Krabbenkutter?
Nein, also das wird natürlich auch durch unsere TMS, Tourismus Marketing Service Büsum GmbH, mit vermarktet. Das sind die schönsten Bilder aus dem Hafen. Und wir haben ja auch Umfragen gestartet in den letzten Jahren und da ist der Hafen immer ein ganz wichtiges Kriterium, um hier auch vor Ort Urlaub zu machen.
Jetzt sind Sie ja, ich möchte fast sagen, familiär in Anführungszeichen vorbelastet mit Fischerei und Fischhandel. Wie erleben denn Ihre Verwandten den Umgang mit den Touristen im Hafen? Was stellen die für Fragen?
Die Touristen, ja, die stellen alles mögliche Fragen. Es wird weniger, weil viel gegoogelt wird heute. Die Zeit ist ja viel schnelllebiger geworden. Früher wurden viel mehr und viel intensiver Fragen gestellt. Aber natürlich wird noch viel gefragt. Und gerade uns Einheimischen, so, Sie sagten ja schon, ich bin mit den Krabben ja groß geworden. Ich habe vor der Schule schon poolen müssen, 2 Stunden. Das kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen, dass man von 5 bis 7 poolt, dann schnell unter die Dusche und dann in die Schule gehen, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Aber das haben wir ja früher gemacht und das interessiert die Leute schon, ne?
Und fühlt sich das für die Leute auf den Fischkuttern, was hören Sie da, fühlt sich das vielleicht so ein bisschen nach Zoo an oder wie ist da der Umgang, wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, der Umgang ist ganz, ganz natürlich. Das ist genauso, als wenn Sie jetzt einen Landwirt bei der Arbeit zugucken oder einen Handwerker bei der Arbeit zugucken. Also das ist, die fühlen sich nicht wie ein Zoo. Wir haben ja auch keine Zäune hier. Insofern.
Man gut.
Ja, insofern ist das recht offen. Nein, also das ist schon ein ganz natürlicher Umgang. Und wir kennen es ja auch nicht anders. Büsum lebt ja seit Jahrzehnten vom Tourismus und natürlich auch von der Krabbenfischerei, aber natürlich hauptsächlich vom Tourismus. Und das kennen wir nicht anders.
Jetzt gucke ich mal Herrn Rösner an vom WWF in Husum. Das Stichwort nachhaltiger Tourismus ist ja in aller Munde. Passt das für Sie zusammen, Fischerei und nachhaltiger Tourismus?
Ja, das passt zusammen. Was wollen die Millionen von Gästen, die an die Nordsee kommen? Sie wollen Natur erleben. Das wissen wir aus zahllosen Umfragen. Sie wollen in den Nationalpark hinein, sie wollen ins Wattenmeer, sie wollen baden, sie wollen spazieren gehen, sie wollen gut essen und sie wollen in Häfen natürlich auch regionale Küstenfischerei sehen. Das gibt keinen Grund, warum das nicht zusammenpassen sollte.
Und genau darüber wollen wir uns gleich noch ein bisschen ausführlicher unterhalten, hierbei zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Heute Abend beschäftigen wir uns mit der Nordseegarnele in zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Die Krabbenpreise sind im Keller, die Kutter bleiben im Hafen oder rüsten ihre Netze um. Weil es so viele Krabben gibt, nimmt der Handel nichts mehr ab. Was das für die Fischer bedeutet und wie Krabbenfang ökologischer und nachhaltiger werden kann, darüber sprechen wir heute Abend live aus dem Büsumer Hafen. Ich bin Jörn Schaar. Moin. Sie hören zur Sache auf NDR 1 Welle Nord, heute live aus Dithmarschen. Wir sind im Hafen von Büsum zwischen Krabbenkuttern, die hier jetzt aber bald still liegen. Grund ist eine Fangpause für die Fischer. Die Lager der Großhändler sind so voll, dass die vorerst nichts mehr abnehmen. Was das für die Fischer bedeutet, haben wir heute schon gehört, werden wir auch später nochmal drauf kommen. Jetzt möchte ich gerne über die Krabbe an sich sprechen, und zwar mit Hans-Ulrich Rösner vom WWF-Büro in Husum. Es geht ja für viele schon damit los, dass viele gar nicht mehr wissen, dass Krabben eigentlich gar nicht von Haus aus rot sind. Was ist das für ein Tier?
Ja, es ist vor allem ein Krebs, eine Garnele. Nordseegarnele ist der richtige Name, zählt zu den zehnfüßigen Krebsen. Und das muss man sich dann so vorstellen, dass das eigentlich 8 Beine sind und 2 Beine, die als Scheren, als Zangen ausgebildet sind. Die sind so 7-8 Zentimeter lang, diese Tiere. Leben am Meeresboden, also insbesondere im Wattenmeer am Boden und fressen da ganz, ganz, ganz viel andere kleine Tiere und werden ihrerseits von ganz, ganz, ganz vielen anderen größeren Tieren, nämlich Fischen, Vögeln, gefressen und sind eigentlich ein ganz zentrales Element im Ökosystem des Wattenmeeres, weil es einfach so viele von denen gibt.
Jetzt haben wir schon gehört, die Krabbenbestände sind regelrecht explodiert im vergangenen Sommer. Gibt es da irgendeine Art von Erklärung, eine Herleitung, wie das kommen kann? Wir haben eben schon mal kurz drüber gesprochen, so richtig erklären kann man es wahrscheinlich nicht, oder? Haben Sie noch eine andere Theorie?
Naja, es gibt mehrere Jahrzehnte der Krabbenforschung und bis heute kann die Krabbenforschung nicht so richtig gut erklären, warum es manchmal viele und manchmal wenige Krabben gibt. Aber was auf der Hand liegt, ist, dass wenn es gerade mal viele krabbenfressende kleine Fische gibt, also zum Beispiel kleine Wittlinge oder sowas, dann geht es den Krabben eher schlecht und die können schon ganz schön stark beeinflussen den Bestand und dann bricht er eben wieder zusammen und dann sind die Wittlinge wieder weg und die Krabben können sich wieder neu entwickeln. Also das ist einfach die Natur, wie sie typisch ist dann auch für die Nordseeküste, für das Wattenmeer, dass die Bestände solcher Tiere auch sehr stark schwanken.
Haben Sie, Herr Sander, das schon mal so in der Form beobachtet, dass es so starke Ausschläge gibt von einer Woche letztlich auf die andere?
Nein, ich hab schon erlebt, dass plötzlich mehr Krabben da waren, aber so innerhalb von 4 Wochen, so praktisch von 0 auf 100, das habe ich noch nicht erlebt. In den ganzen 45 Jahren, wo ich gefischt habe, hat es das noch nicht gegeben. So stark nicht.
Was denkt man da, wenn man dann rausfährt und die letzten paar Wochen, da war der Hohl jetzt eher so mittel bis mau und dann auf einmal biegt sich so ein Netz mehr oder weniger durch. Was ist da der Gedanke? Was geht einem da durch den Kopf?
Was geht einem da durch den Kopf? Da ist es. Da ist mein Verdienst. Es geht los. Es läuft. Das geht einem durch den Kopf. Das ist plötzlich hiefst du da Säcke über, das ist gewaltig. Und dann staunt man. Ne? Man staunt einfach über die Natur, wie sowas möglich ist. Aber wie gesagt, es hätte auffallen müssen oder es hätte mir auffallen müssen, das ganze Frühjahr saß jede Krabbe, die wir gefangen haben und gesiebt haben, die saß voll Eier. Also wenn die irgendwo gesagt haben, jetzt müssen wir Gas geben, sonst gibt es uns nicht mehr. Und dann kam natürlich das warme Wetter dazu. Dann wachsen die bedeutend schneller, wenn es heiß ist, einen heißen Sommer. Und wie Herr Rösner sagte, der Wittling war nicht da. Nicht? Das hat alles dazu beigetragen, dass die Sache explodiert ist.
Der mag auch kein warmes Wetter, der Wittling, ne?
Ob der Wittling warmes Wetter mag, wäre ich jetzt vorsichtig. Das sind letztlich Dinge, die, also Fischbestände schwanken eben auch und teilweise im Zusammenhang mit Fischerei, teilweise im Zusammenhang mit natürlichen Entwicklungen, mit Klima, mit wie warm wird die Nordsee, wie viele Futtertiere sind da und dann kommen diese Tiere eben auch mal in größerer Zahl ins Wattenmeer rein und spezialisieren sich auf Krabben. Also das gab immer wieder auch Jahre, wo die ganz starken Einfluss auf die Krabbenbestände hatten. Aber es gibt auch andere Fischarten, die natürlich auch Krabben fressen. Also letztlich ist Krabben für jeden gut, der ein bisschen größer ist als sie zum Essen. Also.
Und Krabben sind auch für den Menschen gut, habe ich mir sagen lassen. Zumindest schmecken sie gut. Aber wie ist denn das um die Nachhaltigkeit in der Fischerei bestimmt? Ich habe eben schon gesehen, als wir das Thema angesprochen haben, Sie haben sich gegenseitig so Blicke zugeworfen. Ich fange mal bei Ihnen an, Herr Rösner. Wie sehen Sie das, Nachhaltigkeit in der Krabbenfischerei?
Naja, die Krabbenfischerei ist nachhaltig in dem Sinne, dass sie den Bestand, den sie befischt, nicht überfischt. Sie ist aber nicht nachhaltig in dem Sinne, dass sie bereits sozusagen in Übereinstimmung mit den Schutzzielen des Gebietes, und das ist eben zu einem großen Teil ein Nationalpark, wo die Krabbenfischerei unterwegs ist, übereinstimmt, wo ja auch die Unterwasserwelt geschützt ist und die Unterwasserwelt sich auch entwickeln können muss. Und da gibt es noch einiges zu tun, damit der Nationalpark tatsächlich sein Ziel erfüllt.
Wie sehen Sie es, Herr Sander?
Wir Fischer, wir gehören zum Nationalpark. Als der Nationalpark gekommen ist, waren wir da und ist Nationalpark und sogar Weltnaturerbe geworden mit Fischerei. Also wir sehen uns dazugehörig.
Ja, stimmt. Also ich denke jetzt, wo Sie es gerade sagen, an die Ölplattform Mittelplate, die ja auch Bestandsschutz genießt und das machen kann, was sie immer macht, seitdem auch, weil sie eben schon da war, bevor der Nationalpark kam. Was glauben Sie denn, was könnte noch passieren? Also Herr Rösner hat es ja angesprochen, den Meeresboden noch weiter zu schützen. Wo ist eigentlich, oder ich frage mal anders, nämlich für den Laien. Was ist eigentlich das Problem am Meeresboden? Warum muss der weiter geschützt werden?
Naja, dort wachsen natürlich auch bodenlebende Tiere. Zum Beispiel früher kamen Sandkorallen vor, die gibt es alle gar nicht mehr. Es gibt bestimmte Fischarten, die heute nicht mehr vorkommen, insbesondere etwas älter werdende Fischarten, kleine Haie, kleine Rochen, die im Wattenmeer früher vorkamen, die sind alle nicht mehr da. Und das hat letztlich aus unserer Sicht auch mit der Fischerei zu tun. Noch ein Wort zu eben. Natürlich, da will ich auch keinen Zweifel dran lassen, geht es darum, dass die regionale Krabbenfischerei, die regionale Küstenfischerei auch weiter erhalten ist. Was ich denke, was aus Nationalparksicht geschehen muss, ist einfach, dass aber mehr Rücksicht auf den Nationalpark genommen wird und bestimmte Gebiete einfach nicht befischt werden. Darauf kommt es am Ende an. Aber die Küstenfischerei als solche, die Krabbenfischerei, die gehört natürlich zur Nordseeküste und die muss erhalten bleiben, ganz klar.
Da müssen wir natürlich nochmal Herrn Sander fragen. Denn das Thema Null-Nutzungszone im Wattenmeer, das war schon ein häufiger Thema, auch in den letzten Jahren in Schleswig-Holstein in der Politik. Und ich habe die Krabbenfischer eigentlich immer so gehört, dass sie sagen, das geht gar nicht, weil die Krabbe sich nicht auf einen bestimmten Bereich konzentriert, oder?
Nein, tut sie auch nicht. Sie ist überall im Warten, mal hier, mal da. Da können wir keine sagen, das Gebiet ist geschlossen. Vielleicht brauchen wir das nächste Woche und das geht gar nicht. Man kann viele Dinge tun. Also wir haben unsere Netze verändert, wir haben Siebnetze und alle so Sachen sind wir bereit zu machen und machen wir auch. Und wir bezahlen selbst Forschungsprogramme. Das, aber ein Gebiet hergeben können wir nicht.
Wie diese Forschungsprogramme aussehen, das hören wir uns gleich noch einmal an auf NDR1 Welle Nord. NDR1 Welle Nord ist hier mit zur Sache live aus dem Hafen von Büsum. Es geht um Krabben. Delikatesse zum Schleuderpreis. So haben wir die Sendung heute genannt. Und wir haben vorhin schon gesprochen über das ganze Thema Nachhaltigkeit. Wir haben gerade auch schon rausgearbeitet, so die regionale Küstenfischerei, die ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig das Problem. Trotzdem gibt es ja Bemühungen, noch nachhaltiger zu werden beim Krabbenfang. Es gibt zum Beispiel diese Geschichte, dass das Thünen-Institut neuartige Netze untersucht hat. Und auch da waren ja die Krabbenfischer beteiligt, Herr Sander. Was ist da genau abgelaufen?
Ja, man hat versucht herauszufinden, wo man den Meeresboden am meisten schaut, wie groß die Maschenweiten sein müssen, damit das alles optimal läuft, dass man nicht zu viele kleine Krabben mitnimmt. Und da haben wir dann uns von der Fischerei mit beteiligt. Wir haben die Netze bauen lassen oder hat ein Kollege von mir gebaut und die Stäben, die verschiedenen. Wir haben die Fischkutter gestellt, die das alles gemacht haben. Also da ist dann auch bei rausgekommen, wie es weiterlaufen kann. Aber es ist natürlich schwierig, die Fischerei ganz ändern kann man sie nicht. Die Krabbe sitzt am Meeresboden und wir brauchen ein Geschirr, was über den Meeresboden geschleppt wird. Und da ist man natürlich dabei, das Größtmögliche für die Natur zu tun, für die Erhaltung der Krabben. Aber man muss auch sein Geld verdienen. Das nützt nur alles nichts. Ich muss Krabben an Deck kriegen. Und das ist dann ein Kompromiss, nicht?
Kann man das irgendwie sagen, wie der Unterschied war zwischen der herkömmlichen Methode und mit dem neuen Netz? Wissen Sie das zufällig?
Das Wichtigste, was wir eigentlich gebaut haben, ist dieses Siebnetz. Im normalen Netz ist ein Netz mit etwas größeren Maschen. Und alles, was größer ist wie eine Krabbe, kommt hinten aus dem Netz wieder raus und die Krabben bleiben drin. Das ist eigentlich eine ganz tolle Erfindung, die von paar Jahren, ich weiß nicht, hat auch irgendein Fischer erfunden. Und da schont man natürlich gewaltig die Natur mit. Sonst hatte man alles im Stern, jeden Krebs, jeden Butt, alles. Das ist jetzt alles wieder raus.
Genau, ich habe eine Hörermail bekommen, die hatte ich mir irgendwo, die ist irgendwo ganz weit unten in meinem Notizenstapel, der schreibt irgendwie von 9 Kilo Beifang pro 1 Kilo Krabben. Ist das eine Zahl, die realistisch ist oder wie muss man das einordnen?
Die war früher vielleicht mal realistisch. Da war aber der Beifang waren denn kleine Krabben. Das waren keine Fische oder sowas, war natürlich auch dabei. Aber von diesen 9 Kilo, die da mal aufgekommen sind, waren dann hauptsächlich kleine Krabben. Und die wurden früher auch noch mit an Land gebracht, wurden getrocknet und gingen dann als Fischmehl weg. Aber heute durch dieses von Thünen-Institut und Krannet haben wir die Maschenweiten so groß gemacht, dass fast keine kleinen Krabben mehr drin sind. Und der Fisch, wie gesagt, der ist schon durch Siebnetz raus. Aber früher war das mal, ja, aber da haben wir die auch noch mitgebracht. Dann war es kein Beifang, dann wurde Fischmehl draus gemacht. Aber das machen wir schon seit 30, 40 Jahren nicht mehr.
Herr Rösner vom WWF-Institut, vom WWF-Büro in Husum, haben Sie das auch begleitet oder die Naturschützer insgesamt das auch begleitet, diesen Versuch mit den Netzen?
Ja, wir waren nicht direkt beteiligt, aber für uns ist das natürlich sehr wichtig und wir schauen dahin, weil in der Tat eines der Probleme, der ökologischen Probleme bei der Krabbenfischerei ist ja der recht hohe Anteil von Beifang und kleine Krabben sind auch Beifang letztendlich. Das heißt, es ist schon sehr, sehr wichtig. Ich meine, es ist dadurch erklärbar, dass Krabben sehr klein sind, da brauchen wir kleine Maschen, da bleibt natürlich alles Mögliche hängen. Da hat sich einiges verbessert, das hat Herr Sander völlig richtig gesagt mit dem Trichternetz. Das ist auch von der EU inzwischen vorgeschrieben, dieses Netz. Die Fischer haben sich auch verpflichtet, das jetzt einzusetzen im Zuge ihrer ökologischen MSC-Zertifizierung. Da hat sich was verbessert, aber es geht um noch eine andere Verbesserung, die auch jetzt wissenschaftlich erforscht wurde. Im Grunde gab es kaum noch alte, große Krabben oder immer weniger. Das heißt, die Krabben wurden kleiner und deswegen ist es ein Ziel und auch dazu haben die Fischer sich jetzt bereits verpflichtet, dass die Maschengröße tatsächlich etwas größer wird über die Zeit, stufenweise über mehrere Jahre, sodass insgesamt auch weniger kleine Krabben in den Netzen hängen bleiben und naturgemäß dann eben gesünder weiterleben können und groß werden können.
Jetzt ist noch eine neue Studie gerade im Gange, wo auch die Fischerei beteiligt ist, nämlich Crane Impact oder Crane Impact. Können Sie da mal, die hat ja gerade erst angefangen, mit Ergebnissen wird im Herbst 2022 gerechnet. Worum geht es bei dieser Studie, bei diesem Forschungsprojekt?
Na, das ist eine Studie aus dem Europäischen Fischereifonds und auch von den beteiligten Ländern Niedersachsen, Schleswig-Holstein bezahlt wird. Die Fischer sind auch engagiert mit vertreten bei dieser Studie und wir von Naturschutz beobachten das. Dabei soll untersucht werden, wie der Einfluss tatsächlich auf den Meeresboden ist. Das heißt, dass man verschiedene Lebensgemeinschaften am Meeresboden verglichen und geguckt, wie groß ist wirklich der Impact. Also daher kommt auch der Name Crane. Crane kommt von Krangon, ist der lateinische Name dieser Nordseekrabbe. Impact, was für einen Einfluss hat das da unten? Das soll untersucht werden. Bisschen problematisch ist, dass sozusagen bestimmte Lebensgemeinschaften, wie zum Beispiel diese Sandkorallenriffe, gar nicht mehr existieren. Also man kann den Einfluss auch nicht untersuchen im Moment, weil sie einfach gar nicht mehr da sind.
Ja, Herr Sander, dann letzte Frage für diese Stunde. Einerseits höre ich von Ihren Kollegen immer so, der Naturschutz, der macht die Krabbenfischerei kaputt. Andererseits sind Sie ja dann doch auch immer gut mit dabei, den Naturschutz zu unterstützen. Wo ist denn da eigentlich das Spannungsfeld?
Das Spannungsfeld ist da, dass der Naturschutz oder Herr Rösner dann gerne Gebiete haben will, wo gar nicht mehr gefischt wird. Und das werden wir... Die werden wir nicht hergeben. Das ist das. Alles andere können wir viel zusammen machen. Also gibt es gar keine Probleme. Aber sobald das aufkommt, das Gebiet wird geschlossen, da darfst du nicht mehr hin. Dann ist es aus.
Und dann werden Sie auch gleich ganz, ganz dickköpfig und sagen, da diskutieren wir dann auch nicht weiter, ne?
Da diskutieren wir gar nicht drüber. Das ist einfach so. Wir wollen unsere Gebiete. Wir haben schon viel zu viel hergegeben. Die Nordsee, die wird zugepflastert mit Windmühlen und Windparks und in der Elbe, da die Bagger hauen da alles raus, schmeißen den ganzen Mist wieder in die Fanggebiete rein und wir haben unheimlich viel Gebiet schon verloren. Da können wir jetzt nichts mehr hergeben.
Das wollen wir weiter diskutieren hier auf NDR1 Welle Nord in der Sendung zur Sache. Unser Thema heute, Krabbenfleisch, eine Delikatesse zum Schnäppchenpreis. Hier ist NDR1 Welle Nord, heute live aus Büsum im Kreis Dithmarschen. Krabbenhauptstadt von Schleswig-Holstein. 3200 Tonnen Krabben wurden hier vergangenes Jahr angelandet und auf unserer Internetseite ndr.de/sh haben wir einen Kommentar zu dieser Sendung heute bekommen. Der Nutzer nennt sich Hein und er schreibt, wieso eigentlich die Fangpause? Wenn mein Preis um 60% eingebrochen ist, hätte ich doch schon längst gegensteuern und die Fangmenge reduzieren müssen. So werden doch nur unnötig Ressourcen verschenkt. Herr Sander von der Erzeugergemeinschaft der Krabbenfischer, ist das so einfach?
Ja, wir haben das ja gemacht. Als vergangenes Jahr das tüchtig losging mit vielen Krabben, da haben wir gleich auf 3,5 Tonnen beschränkt, uns selbst. Und im Moment sind wir bei 1500 Kilo nur. Also wir fahren 2 Tage raus, einige einen Tag, einige 3 Tage. Wir beschränken uns schon freiwillig selbst. Also,
und doch werden die Großhändler die Sachen nicht los. Wir haben es vorhin besprochen, es gibt einfach zu wenig Frauen in Marokko, die in den Fabriken sitzen und die Krabben poolen. Jetzt gibt es ja auch noch die beiden Großhändler am Markt, Klaas Pool, Halbloch. beide aus den Niederlanden, übermächtig. Die haben 90% des Marktes, glaube ich, so unter sich aufgeteilt. Wie muss ich mir Verträge mit denen vorstellen? Wie sieht das aus, wenn ich einen Krabbenkutter habe, rausfahre und ich verkaufe meine Krabben an die beiden? Was passiert da?
Die verkaufen praktisch nicht an die beiden, sondern die Kutter, die hier sind und auch in anderen Häfen, die haben wieder einen Zwischenhändler. Ich zum Beispiel bin auch Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft der deutschen Krabbenfischer. Und wir kaufen von den Kuttern, die uns angeschlossen sind, und wir sieben die Krabben und verarbeiten die und geben die dann weiter an Halbluch oder Klasspool. Da hat man dann Verträge. Nicht? Die Erzeugergemeinschaft hat Verträge mit den Kuttern und die Erzeugergemeinschaft hat auch einen Vertrag mit den Großhändlern.
Okay, jetzt schreibt hier auch noch Edeltraut Brüning aus Westerhorn, wenn es so viele Krabben gibt und die Fischer nur noch 3 Euro für ein Kilo bekommen, warum kommt der niedrige Preis so schwer bei den Verbrauchern an? Diese Woche kosten Krabben auf dem Markt fast 10 Euro, wären sie günstiger, könnte sich manchmal die Krabben leisten und die Fischer stünden jetzt vielleicht nicht vor dem Fangverbot. Hans-Jürgen Lüthje, auch familiär vorbelastet mit Fischhandel, sage ich mal, wie funktioniert das? Ist das so, dass die Krabben so teuer sind für den Verbraucher?
Ja, moin Edeltraut. Das kann man natürlich leicht erklären. Die Fischer bringen ihren Fang ran und der Kunde will natürlich nicht die kleinen Krabben kaufen. Das heißt, die Krabben werden gesiebt. Die Krabben gehen vom Großhändler meistens an den Einzelhändler oder an den Markthändler nochmal. Vielleicht ist nochmal ein Händler dazwischen. Und dann kommt auch noch die Mehrwertsteuer dazu. Und letztendlich soll der Händler oder der Markthändler ja auch etwas verdienen. Es kommt noch ein bisschen Gewichtsverlust dazu, weil die Krabbe natürlich auch noch ein bisschen Wasseranteil hat. Also von den 3 Euro sind sicherlich der ein oder andere Euro gerechtfertigt, der da draufgeschlagen wird.
Und jemand anders kommentierte auch noch, dass sein Nordsee-Garnelensalat auf dem Markt schon seit über einem Jahr 3,99 für 100 Gramm kostet. Liegt das daran, dass der einfach nur schon immer für 20 Euro getankt hat, oder?
Ja, das weiß ich nicht, ob da die Menge immer gleich ist. Das kann ich nicht sagen. Also wir richten uns nach dem Marktpreis. Ich weiß das ja auch zum Beispiel bei den Krabbenbrötchen. Die schwanken ja auch. Also wir sind da ja wirklich von 7,95. Ich glaube, sie sind jetzt mittlerweile auf 4,95 oder 3,95 runter. Also der Preis schwankt einfach da.
Ja, Sie hören zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. NDR 1 Welle Nord ist hier. Sie hören zur Sache und unser Thema ist Krabbenfleisch, Delikatesse zum Schnäppchenpreis. Wir senden live aus dem Büsumer Hafen, ganz malerisch hier. Die Krabbenkutter liegen alle fest verteut und wir haben eben schon darüber gesprochen. Sie fahren auch erstmal nicht raus, erstmal weil Wochenende ist, da wird sowieso gerade nicht gefischt und dann droht ja auch noch diese Fangpause, damit eben die Lager nicht noch mehr überlaufen, als sie es ohnehin schon tun. Ich bin hier mit Dirk Sander, dem Sprecher der Erzeugergemeinschaft Norddeutscher Krabbenfischer. Wie muss ich mir das denn eigentlich vorstellen? So eine Fangfahrt, man sieht das ja als Urlauber, als Tagesgast, die Kutter fahren raus und irgendwann werden dann die Kurren ausgebreitet und das sieht alles ganz malerisch aus. Was passiert da an Bord?
Ich denke, dass, wenn Sie die Kutter hier so sehen, dass diese heute Nacht gegen Mitternacht dürfen sie wieder fahren. Da geht das los. Ich weiß nicht, wie es hier in Büsum in Ostfriesland, wo ich herkomme, fängt man alles mit einer Tasse Tee an, die es dann erstmal gibt. Und dann wird abgelegt und die ganze Technik angeschmissen, Radar und Plotter und was alles auf so einem Kutter ist. Und dann fährt man raus und sucht sich einen Fangplatz aus. Das geht der Nase nach, also jeder Fischer hier, der hat irgendwo seinen Lieblingsplatz oder er denkt sich, da geht's hin. Und dann dampft man da raus und ist man am Fangplatz, wenn die Netze ausgesetzt auf beiden Seiten, diese Geschirre, und werden am Meeresboden entlang geschleppt, so mit 4 bis 5 Stundenkilometer, sagen wir mal. Und nach einer Stunde oder zwei, je nachdem, wie der Fischer sich das denkt, wird das hochgezogen. Und dann kommen die Beutel hoch. Die Städte, sagen wir, und dann hofft man, dass da jede Menge Krabben drin sind. Und wenn das denn so ist, wird das über einen Trichter geöffnet, da befindet sich Wasser drin. Und dann läuft das mit dem Förderband in ein Trommelsieb, alles aus Niro, alles sauber. Und da werden alle Lebewesen, die wir nicht haben wollen, also kleine Fische und Krebse, was da denn trotz Siebnetz noch mit drin ist, wird lebendig wieder über Bord gespült.
Und freuen sich die Möwen.
Ja. Bei Nacht geht das ja, dann überleben die wahrscheinlich, aber bei Tag ist das schlechter, freuen sich die Möwen. Das ist nun mal so, aber die Tiere wollen ja auch was haben. Und wenn die dann sauber ausgesiebt sind und gespült sind, dann kommen sie in einen Kochtopf, großen Kochtopf, und da kommen so dann 50 Kilo rein, je nachdem nach Größe. Das Wasser muss kochen, Die Krabben kommen rein, werden mal umgerührt und wenn es wieder kocht, kommen die Krabben schon raus, werden nochmal über ein Sieb laufen gelassen und gekühlt mit Seewasser. Und danach kommen sie in Kisten und in den Kühlraum. Und das geht so lange, bis die Heimreise angetreten wird. Das kann nach 4 Tagen sein, das kann nach 2 Tagen sein. Es gibt Tidenfischerei, die fahren mit Hochwasser raus und im nächsten Hochwasser wieder drin. Also das ist dann so eine Fangreise. Und hier stehen dann meistens schon LKW oder ein Gabelstapler, der die Krabben abholt.
Und so das Leben an Bord, ich meine, man fährt dann rum und während gefangen wird, was passiert dann darüber hinaus? Die berühmte Tasse Tee wieder, oder?
Ja, die berühmte Tasse Tee, die gibt's. Hier wird es mal mehr Kaffee geben in Büsum, nämlich. Aber in Ostfriesland gibt es Tee und gut, einer sitzt hinten auf der Bank, der andere steuert oder überwacht das Steuern. Das ist alles automatisch, so der Autopilot und. Und zeitweise, wenn 3 Mann an Bord sind, dann kann einer sich auch immer schlafen legen, dann geht das reihum. Wenn man dann 2 Stunden schleppt, dann kann einer immer schlafen und es geht reihum. Da kann man natürlich auch länger unterwegs sein. Nicht? Wenn man nur mit 2 Mann fährt, muss man öfter reinfahren.
Wie lang ist so ein Arbeitstag auf dem Krabbenkutter?
24 Stunden. Ja, ist wie gesagt, aber zwischendurch kann man einer schlafen und Pause machen. Wird nicht körperlich durchgearbeitet, aber man muss ja immer wach sein und aufpassen. Und also wenn draußen ist, ist eigentlich Arbeit, obwohl einer schläft. Das ist nun mal so.
Wie gefährlich ist der Job auf hoher See beim Krabbenfischen?
Ja, das ist so ein... Wahrscheinlich, wenn Sie mich als Fischer fragen, würde ich sagen, ist nicht gefährlich. Habe ich mein ganzes Leben lang gemacht. Wenn man einen Fremden mit an Bord hat, der würde sagen, mein Gott, das ist aber ein harter Job. Aber wie gesagt, wenn man das selbst macht, die meiste Kraft geht dabei drauf, dass der Körper diese Schaukelbewegung automatisch ausgleicht. Das merkt man später gar nicht mehr. Da geht viel Kraft verloren. Und es ist glatt, es gibt schlechtes Wetter und Seegang und mal eine See an Deck. Aber das ist Fischerleben, das gehört dazu. Hat sich noch nie einer beklagt.
Ja. Die Letzten, die sich beklagen, sind die Krabben, die dann nachher im Kochtopf landen.
Ja, die sind gewohnt. Das machen wir ja Jahre so, das ist die Krabbe gewohnt.
Ja. NDR 1 Welle Nord ist hier live aus dem Hafen von Büsum. Sie hören zur Sache. Krabbenfleisch, Delikatesse zum Schnäppchenpreis. So haben wir heute unsere Zur-Sache-Sendung überschrieben. Live aus dem Büsumer Hafen sprechen wir darüber, wieso es für die Fischer so schlecht ist, wenn sie zu viele Krabben in den Netzen haben und wie die Zukunft aussieht. Hier ist NDR 1 Welle Nord, heute Abend live aus dem Hafen von Büsum mit der Sendung zur Sache und unser Thema heute Krabbenfleisch, Delikatesse zum Schnäppchenpreis. Wir haben heute schon viel gehört über die Krabbe an sich, über das Leben als Fischer und auch über Nachhaltigkeit. Die Fischer haben sich verpflichtet, zum MSC-Siegel zu stehen. Das Marine Stewardship Council steht für eine nachhaltige Fischerei. Das ist noch gar nicht so lange, Herr Sander. Wie war das denn, bevor es dieses gab, wie haben Sie da gefischt?
Da haben wir praktisch genauso gefischt, wie wir jetzt auch fischen. Wir hatten nur Maschenweiten im Stehr, das jetzt sind 16 mm vorgeschrieben. Da haben wir dann mit 20 mm auch schon gefischt, aber jetzt sind wir schon bei 22 und gehen auf 24 mm. Alles wegen MSC. Wir haben das Geschirrgewicht begrenzt auf, ich weiß im Moment nicht, wie viel Kilo, aber damit es nicht so schwer über den Meeresboden gezogen wird. Und diese ganzen Geschichten, das hat natürlich alles sehr viel Geld gekostet, bis wir das alles am Laufen hatten. Aber dann haben wir letztendlich, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war vorletztes Jahr, haben wir das gekriegt. Und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass wir das jetzt haben.
Ich wollte gerade sagen, das war ein ziemlicher Angang, ich erinnere das noch, das haben wir auch lange begleitet, diesen Prozess. Haben sich dadurch die Erträge irgendwie verändert?
Nein, die Erträge haben sich nicht verändert. Das ist eigentlich genauso geblieben oder es ist nicht messbar. Und auch nicht, wir haben dadurch auch nicht mehr verdient. Also die Krabbe ist nicht teurer geworden.
Also einmalig mehr kosten die Investitionen in neue Netze, klar, das muss erstmal wieder reingespielt werden, aber das war es dann auch im Wesentlichen.
Ja, ja, ja.
Gut, und jetzt haben wir aber ja trotzdem, höre ich so ein bisschen raus, gibt es irgendwie so Probleme mit dem MSC-Siegel und da gucke ich dann Herrn Rösner an vom WWF in Husum. Wie sehen die aus?
Ja, da schlagen zwei Herzen bei mir, nicht? Also einerseits haben wir als WWF diesen MSC ja einstmals vor über 20 Jahren mit auf den Weg gebracht, weil es auch einfach Druck von Seiten der Verbraucher braucht, um weltweit, es ist ja ein weltweites Siegel, um weltweit die Fischerei in Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen. Und das macht der MSC auch ganz gut. Ich denke, nach wie vor ist er das Beste unter den Umweltsiegeln für Wildfischerei. Aber er hat immer noch ganz, ganz, ganz große Schwächen und die größte Schwäche hier in diesem Fall ist, dass der MSC sich im Grunde nicht dafür interessiert, ob eine Fischerei da im Schutzgebiet ist oder nicht und ob diese Schutzziele in solchen Schutzgebieten auch beachtet werden. Also der MSC achtet sehr stark auf die sogenannte Zielart, also ob der Bestand dieser Krabben sozusagen gewahrt bleibt, aber er guckt nicht so sehr auf all das, was sonst daneben her geschädigt wird. Und deshalb hatten wir schon große Probleme, dieser Zertifizierung zuzustimmen. Wir haben unseren Einspruch am Ende aber zurückgezogen und mit den Krabbenfischern zusammen eine Vereinbarung unterschrieben, dass die einige Dinge im Rahmen der MSC-Zertifizierung noch besser machen.
Also sozusagen über die Bedingungen der Zertifizierung hinaus, verstehe ich richtig?
Nee, das war schon im Einklang mit dem MSC, aber wir hatten etwas weitergehende Auffassung als diese Zertifizierungsfirma, was die Krabbenfischer da eigentlich hätten tun sollen. Die Krabbenfischer fanden es dann auch in Ordnung und wir sind diesen Weg gemeinsam gegangen. Aber das bleibt die Kritik am MSC, dass der Standard eigentlich zu schwach ist von uns.
Das heißt, dann sind wir wieder bei den Nullnutzungszonen beispielsweise, oder?
Ja, in so einem Nationalpark ist es eigentlich selbstverständlich, dass die Natur sich frei entwickeln muss. Das tut sie heute in der Salzwiese, das tut sie in den Dünen. Es gibt ganz, ganz viel, was der Nationalpark Wattenmeer erreicht hat. Aber in der Unterwasserwelt ist er eigentlich schwach. Wir haben bestimmte Lösungen bei der Muschelfischerei in Schleswig-Holstein gefunden. Das ist gut. Da haben wir auch schon Vereinbarungen erzielt jetzt zwischen Landesregierung, Nationalparkverwaltung, Muschelfischern und den Naturschutzverbänden wie dem WWF. Aber bei der Krabbenfischerei haben wir das noch nicht erreicht und da hoffe ich sehr auf die Zukunft, dass wir Lösungen finden, einfach wie auch die Krabbenfischerei besser mit dem Nationalpark in Einklang steht am Ende.
Herr Sander, ich spreche Sie gar nicht erst auf Nullnutzungszonen an, das hatten wir heute schon zweimal und Sie haben gesagt, nein, das gibt es nicht. Was für Möglichkeiten könnte es denn aus Ihrer Sicht geben, noch mehr dem Nationalpark entgegenzukommen beziehungsweise den Wünschen des WWF?
Da können wir wenig mehr machen, wie wir jetzt schon machen. Also diese Fischerei, die ist eben eine Baumkronenfischerei. Das Geschirr muss an Grund laufen, weil die Krabben, die sind am Grund. Und eine andere Möglichkeit gibt es nicht, als nur mit diesen Netzen und Geschirren Krabben zu fangen. Man kann sie nicht angeln, es geht einfach nicht. Da müssen wir nun durch. Und wie gesagt, wir machen die Maschen schon größer und alles, was wir tun können, machen wir auch. Denn wir wollen diesen Beifang und all den ganzen Kram wollen wir auch nicht haben. Wir wollen eigentlich nur saubere, reine Krabben haben. Bedeutet weniger Arbeit und alles, was dann unten bleibt, bleibt unten. Und das, wenn wir das noch irgendwo verbessern können, dann sind wir natürlich dabei. Aber es hat ja Versuche gegeben mit der Elektrofischerei, mit der Pulskurvenfischerei und da sind wir komplett dagegen. Das kann sein, dass das ein bisschen weniger Beifang bringt, noch ein bisschen weniger, als wir jetzt schon haben. Aber keiner weiß, was da unten passiert, wenn ich da Strom. Da sind so viele kleine Lebewesen und bringe ich die um oder was weiß ich. Also da sind wir nicht mit einverstanden. Es gibt Versuche, aber es ist, glaube ich, so ziemlich auch eingeschlafen wieder.
Also um das einmal kurz zu erklären, jetzt hoffe ich, dass Sie mich im Zweifelsfall verbessern. Ich habe davon gelesen, bei der Pulskurre werden irgendwie so um die 60 Volt ausgesendet, damit die Krabben vom Boden hochspringen und besser ins Netz kommen, damit die eben nicht aufgescheucht werden durch einen Bodenkontakt. Und das soll aber auch gleichzeitig dazu führen, dass eben beispielsweise bodenlebende Fische, dass die nicht hochspringen, wie sie es bei der Baumkurre, bei der normalen machen müssten, um dann ins Netz zu geraten. Ich sehe keinen Widerspruch. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wie sehen Sie das mit der Pulskurre, Herr Rösner? Wäre das eine Lösung? Widersprechen Sie? Stimmen Sie zu?
Naja, ist auch äußerst zwiespältig. Es gibt die Chance, mit der Pulskurre weniger Beifang zu erzielen, aber es besteht auch die Gefahr, dass man noch mehr Krabben fischt. Das heißt, der Druck wird noch größer. Das heißt, es wird noch mehr gefischt. Der Druck auf die Preise steigt. Es wird intensiver gefischt. Und es ist auch letztendlich nur verantwortbar, wenn es so gut überwacht wird, dass jeder sozusagen die Bedingungen, wie viel Spannung wird abgegeben ins Wasser, auch einhält, weil man kann natürlich auch das Ökosystem dadurch schädigen und Die Krabbenfischer sind dagegen, das ist in Ordnung. Ich denke, man kann das auch ohne Pulskur gut regeln. Der entscheidende Punkt für uns ist am Ende, und das zeigt ja auch das aktuelle Beispiel mit den jetzigen Preisen, die Flotte ist im Grunde zu groß für den Markt. Und deswegen sind wir auch fest davon überzeugt, dass eigentlich ein Kompromiss möglich ist. Kleinere Flotte auf etwas weniger Fanggebiete, insbesondere im eigentlichen Wattenmeer, im Nationalpark, wo weniger gefischt werden müsste, und dafür eine nachhaltige wirtschaftliche Zukunft für diese tolle Form der Küstenfischerei, das ist das, wo wir drauf hoffen.
Aber kleinere Flotte heißt ja auch sofort weniger Arbeitsplätze. Was bieten Sie dann den Leuten für eine Perspektive?
Es ist relativ deutlich, dass es durchaus ältere Fischer gibt, die aussteigen wollen. Die aktuellen Situation zeigt ja auch, dass das eben nicht nachhaltig ist, wenn die Fischerei wochenlang aussetzen muss wegen dieser aktuellen Preissituation. Oder das andere Beispiel aus der Zeit, als die Krabbenbrötchen sehr, sehr teuer waren, zeigt ja auch im Grunde, wenn ich weniger fange, kann ich trotzdem sehr erfolgreich sein am Markt. Die Fischer haben in der Zeit ja auch gut verdient, obwohl sie wenig gefangen haben. Was wir glauben ist, wenn man ein Paket schnürt, wenn man einen Kompromiss findet, wie das in fast allen anderen Bereichen im Nationalpark inzwischen gelungen ist, zwischen Nationalpark, zwischen Umweltverbänden, zwischen Regierungen und zwischen Krabbenfischern, dann werden wir am Ende eine Lösung finden, die für alle gut ist, auch für die Krabbenfischer. Davon bin ich fest überzeugt.
Und jetzt kommt noch mal Herr Sander. Wie sehen Sie das?
Wir wollen unsere Flotte behalten, wir wollen uns nicht verkleinern und wir wollen im Watt fischen, wie wir das immer schon gemacht haben. Mehr wollen wir gar nicht. Wir wollen nur unsere Arbeit tun. Und das zeigt sich ja auch, wenn wir was kaputt gemacht hätten, all die Jahre, dann wären wir ja jetzt gar nicht mehr da gewesen. Mein Großvater hat Krabben gefischt, mein Vater hat Krabben gefischt, ich fisch Krabben, mein Sohn. Aber es ist nichts kaputt gegangen. Es ist eigentlich noch alles da. Bloß was mehr geworden sind die Seehunde. Aber sonst ist alles da. Und ich sehe das nicht ein, dass wir ein Gebiet hergeben sollen. Überhaupt nicht. Da werden wir uns auch nie einig werden. Also
ich wollte es gerade sagen, da kommen wir heute nicht mehr zusammen. Sie hören zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Sie hören zur Sache auf NDR 1 Welle Nord, heute live aus dem Hafen von Büsum. Und hier liegen wie an einer Perlenschnur die Krabbenkutter aufgereiht. Wir haben heute viel gehört über Krabbenpreise, die Fangpause, die einige Fischer jetzt bald einlegen müssen. Wir haben aber auch über die Ökologie und die Nachhaltigkeit in der Küstenfischerei gesprochen und festgestellt, dass sich da nicht übereinkommen lässt. Man kommt nicht auf den grünen Zweig. Die Fischer sagen so, die Naturschützer sagen so. Und wir waren auch zu Gast hier im Büsumer Hafen, weil es natürlich ein Tourismus-Hotspot ist. Und da wollte ich nochmal hören, Bürgermeister Hans-Jürgen Lüth hier von Büsum. Wenn es nach Ihnen geht, bleiben die Kutter genauso liegen, ne?
Ja, natürlich, sie sollen immer zwischendurch rausfahren, aber gerne hier im Hafen sollen sie liegen. Wir freuen uns immer, wenn die Kutter hier liegen, wenn der Hafen voll ist. Aber ich freue mich auch, wenn er leer ist und wenn ich weiß, die Fischer verdienen wieder Geld. Das wird dann eine schwierige Zeit jetzt für die Fischer die nächsten Wochen und Monate. Aber ich hoffe, dass sie das überstehen werden und mit einem blauen Auge davonkommen, wie wir hier an der Küste immer sagen.
Dirk Sander von der Erzeugergemeinschaft der Norddeutschen Krabbenfischer. Glauben Sie, dass die Fischer da schadlos drüber wegkommen über diese schwierigen Wochen jetzt?
Es sind sehr schwierige Wochen. Das kann man noch nicht sagen. Der eine oder andere mag es vielleicht nicht schaffen. Aber normalerweise sind wir eine sehr zähe Rasse und haben schon schlechte Zeiten gesehen, dass wir das, ich denke, wir schaffen das.
Und Herr Rösner vom WWF in Husum, meinen Sie, Sie schaffen es irgendwann auch noch, die Fischer zu überzeugen, dass es doch noch klappt mit der Nullnutzungszone?
Ja, Naturschutz ohne Optimismus geht gar nicht. Ich gehe davon aus, dass das was wird.
Dabei wünsche ich Ihnen allen viel Erfolg. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie die Zur Sache-Sendung doch einfach als Podcast. Die gibt es überall, wo es Podcasts gibt, unter anderem auch in der Podcast-Suchmaschine Füth. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend aus Büsum.
Zur Sache, immer sonntags von 18 bis 20 Uhr, nur auf NDR 1 Welle Nord.